Es macht mir immer wieder Freude, mit diesem Lobpreisteam euch in die Anbetung Gottes hineinzunehmen. Und war trotzdem gerade ganz glücklich, als du Amen gesagt hast. Beim Gitarrespielen ist es so, zumindest merke ich das in den letzten ein, zwei Jahren, dass wenn man lang spielt, dann werden die Finger gucken richtig heiß. Ne? Ihr wisst ja, das kriegt man richtig Hornhaut auf den Fingern und von daher ist eine Pause jetzt ganz gut. Wir haben aber noch ein Lied im Grunde genommen, das können wir vielleicht noch am Ende singen, wer weiß, dass wir noch Zeit haben. Eigentlich hatte ich vor, heute Morgen eine Predigtreihe zu beginnen über den Propheten Elia aus dem Alten Testament. Wird uns Erstaunliches von diesem Mann berichtet und ich möchte mit euch da hineintauchen und lernen von dem, was Gott mit ihm getan hat. Und heute Morgen saß ich noch am Schreibtisch und habe nochmal nach den Noten geguckt und da lagen Papiere noch am Boden links und ich habe gedacht, das kann nicht sein, das muss aufgeräumt werden. Und da war unter anderem eine Predigt am Boden gelegen. Die habe ich mir angeguckt. Ach, das habe ich gepredigt. Am 13. März, Geburtstag, Claudi, 2005. Und als ich dann reingeguckt habe, was ich damals gepredigt habe, da war in meinem Herz die Entscheidung schon fast gefallen. Ich muss Elia nochmal verschieben. Ich hätte super gern heute schon angefangen, aber da war noch so ein inneres Wehren in mir. Nein, das geht nicht, jetzt einfach was Neues zu beginnen und unsere Gemeindesituation einfach zu ignorieren, mit einem Text, einem neuen Thema zu beginnen. Das kann ich heute nicht. Und darum möchte ich euch einfach einladen, öffnet euch für das, was Gott heute hat. Das mache ich ganz selten, dass ich hier mit einer vorbereiteten Predigt ankomme und sage, nee, die predige ich nicht heute, sondern erst nächsten Sonntag. Wir hatten früher in meiner Anfangszeit in der Baustraße damals einen älteren Herrn, den Walter Strenzke. Das war ein Mann, den ich wünschte, er hätte ihn noch kennenlernen können. Nur wenige hatten diese Gelegenheit, die heute noch hier sind und leben. Er war einer, der tief... Habe ich was Falsches gesagt? Okay. Also, 1. Mai und es war viel letzte Woche. Gestern haben wir geputzt. Okay, also Walter Strenzke war damals schon richtig alt und lebt natürlich schon lange nicht mehr. Und die ihn gekannt haben, sind rar geworden. Ingrid, Bischofs, die können sich noch erinnern, wie er oft in der Baustraße vorne stand, um zu predigen. Und dann hat er uns auch sein Konzept hochgehalten. Ich habe mich richtig vorbereitet. Und ich habe eine Kommentarreihe von ihm geerbt, später ganz viele Dinge unterstrichen, ganz viele Randbemerkungen. Der hat gearbeitet, um Predigt vorzubereiten. Der hat das nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Hat sich richtig gut vorbereitet. Im Wort war er zu Hause. Und dann stand er also vorne mit seinem Konzept und das war die Regelmäßigkeit. Das war nicht die Ausnahme wie heute bei mir. Die Regelmäßigkeit. Gott hat zu mir gesprochen, heute ist was anderes dran. Und dann hat er sein Konzept wieder auf die Seite gelegt und ganz frei gepredigt. Über etwas, was Gott in sein Herz gegeben hat. So ganz frei predige ich nicht. Ich schüttel jetzt nichts aus dem Ärmel, sondern habe deine Predigt auf dem Boden neben meinem Schreibtisch entdeckt, wiederentdeckt und empfinde, die ist genau richtig für uns. Es geht um Johannes Kapitel 17, Verse 20 bis 23, ein Ausschnitt aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet von Jesus. Ich lese uns diesen Text. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ich möchte beten. Jesus, es ist dein Gebet, das uns da aufgeschrieben ist im Johannesevangelium. Etwas, was ganz tief zwischen dir und dem Vater im Himmel sich abgespielt hat. Etwas zwischen deinem Herzen und dem Herz des Vaters. Ein Herzensanliegen vom Himmel. Wo du willst, Jesus, dass es hier auf der Erde Wirklichkeit wird, da beten wir heute, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und lass es Wirklichkeit werden, worum du gebeten hast. Unter uns. Ganz neu. Amen. Wir entdecken ein paar ganz wichtige Aussagen in diesem Gebet von Jesus. Die Einheit zwischen dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus ist vollkommen. Es ist quasi das Vorbild für uns. Diese Einheit zwischen Vater und Sohn ist perfekt. Sie ist vollkommen. Jesus spricht mehrmals davon, wie du und ich eins sind. Das Zweite, was wir proklamieren heute aus diesem Text, ist, dass die Einheit der Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus für Jesus höchste Priorität hat. Es ist nicht gerade mal eben eine Nebensache, die hoffentlich auch passiert, sondern ein tiefes, ernsthaftes Anliegen des Vaters und des Sohnes, dass es Wirklichkeit wird unter seinen Menschen. Und das Dritte, was ich festhalten muss, diese Einheit ist nicht billig. Nicht billig zu haben. Sie kostet etwas. Als ich diese Predigt im Jahr 2005 im März gepredigt habe, da waren wir seit circa einem Jahr in der Arbeit, im Arbeitskreis, um das Leitbild für unsere Gemeinde zu erstellen. Und das heißt, wir wollen Gott lieben, Einheit leben, Brücken bauen. Okay. Und ich habe damals gepredigt, wir sind noch nicht ganz fertig mit diesem Leitbild, auch wenn wir Hoffnung haben, es bald zu schaffen. Eines wollte ich aber an dem Tag damals schon andeuten. Einheit ist ein Wert, der in diesem Leitbild zentrale Bedeutung innehat. Und wir werden als Gemeinde proklamieren, dass wir Einheit leben wollen. Wir werden es proklamieren. Denn Jesus will es. Wollen wir das heute auch? Wir wollen Einheit leben, weil Jesus es will, weil der Vater es will und weil es nicht beliebig ist. Und wir haben eben gerade aus dem Johannesevangelium Kapitel 17 gelesen, wie Jesus so innig zum Vater betet, dass diese Einheit seiner Menschen Wirklichkeit wird. Ach, Jesus war so realistisch. Er hat diese Menschen circa 3 Jahre lang um sich herum gehabt. Er hat sie ja zu sich gerufen. Weg von den Fischernetzen. Weg vom Zolleinnehmen. Weg von anderen Beschäftigungen. In seine Nachfolge, in seine Gemeinschaft, so wie er dich und mich herausgerufen hat. Wisst ihr, Gemeinde vom griechischen Wortsinn Ekklesia heißt ja herausgerufen. Herausgerufen aus deinem alten Leben hin in das Leben mit Gott. Herausgerufen aus alten Gewohnheiten, jetzt mit Jesus, nicht mehr die alte Richtung, sondern ihm hinterher den neuen Weg zu gehen. Herausgerufene sind wir. In eine Gemeinschaft Jesus hinterher. Und das war bei diesen 12 Jüngern im Wesentlichen, im Kern, eine spannende Angelegenheit. Die hatten so manchen Clinch miteinander, die zwölf. Die waren so herrlich unterschiedlich und bunt zusammengemischt, wie wir heute auch. Wie sind wir denn heute? Alte und Junge. Die Jungen sitzen überwiegend da oben und die älter gewordenen sitzen hier, parterre. Herzlich willkommen, ihr Jungen. Gut, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, ihr älter gewordenen. Gut, dass wir auch da sind. Wir sind Männer und Frauen. Und das sind mächtige Unterschiede. Wir haben im Ehekurs am Freitag da auch ein bisschen Spaß gehabt, weil es um Konfliktbewältigung in der Ehe ging und hatten es dann unter anderem auch von den Hormonen. Zwischendurch war das auch mal ein Thema, dass Hormone manchmal auch noch mitspielen. Männer und Frauen. Dann haben wir introvertierte Persönlichkeiten und extrovertierte Persönlichkeiten. Leute, die es ganz gut mit sich alleine aushalten und andere, die so richtig aufleben, wenn sie möglichst viele andere um sich herum haben. Dann haben wir Mimosen. Oh, was sind denn Mimosen? Und im Gegensatz dazu gibt es Dickhäuter. Die Mimosen, die spüren alles. Man nennt das heute, wie heißt das, da gibt es eine hochsensible Persönlichkeit. Ja. Die Mimosen sind bestimmt die hochsensiblen Persönlichkeiten. Ne? Stimmt das? Und dann haben wir die Dickhäuter, die gehen da durch und bis die es gemerkt haben, dass da was war, ist das schon wieder eine Woche alt. Dann haben wir Menschen, die sind mehr menschenorientiert und die anderen mehr sachorientiert. Und dann gibt es ja noch das ganze Ding mit den Erkenntnissen. Meine Güte. Da gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Und Wichtigkeiten und Lebensgewohnheiten, um nur einige Muster dieser Vielfalt zu nennen. Wenn Jesus also bittet, Vater, bitte, hilf, dass wir mit ihnen eins sind, und dass sie untereinander eins sind, so wie du und ich eins sind, dann ahnen wir, dass das ein Thema ist. Ein ganz zentrales Thema, das gar nicht so leicht ist. Ist Einheit, weil wir so unterschiedlich sind, eigentlich unmöglich? Also zwischen Männern und Frauen ist es auch möglich. Es gibt ja diesen blöden gemeinen Satz, dass man nur heiratet, um gemeinsam Probleme zu lösen, die man alleine nie gehabt hätte. Und wenn wir hier in der Gemeinde zusammengestellt werden und Gott uns zusammenbringt, dann lösen wir miteinander Probleme, die wir alleine nie gehabt hätten. Ja? Passt schon ein bisschen. Aber Jesus fügt uns durch seinen Heiligen Geist zusammen zu einem Leib und hat eine große tiefe Sehnsucht, dass dieser Leib eine Einheit ist. Sie ist möglich, denn Jesus betet darum. Und wenn Jesus um etwas bittet beim Vater, glaubt ihr, der Vater zögert, es zu tun? Also, wessen Gebete mal erhört werden. Wir fragen uns ja manchmal, wird mein Gebet erhört beim himmlischen Vater? Vielleicht bitten wir irgendwelche komischen Dinge und der Vater sagt, also hör mal, das ist jetzt nicht dran oder das ist nie dran oder das ist irgendwie eine ganz blöde Bitte. Nee. Wenn Jesus etwas bittet, der Sohn des himmlischen Vaters, glaubt ihr, das erhört er? Wenn der Sohn bittet, Vater, ich bitte, dass sie eins werden, wie du und ich eins sind, dann bin ich überzeugt, dass Gott alles daran setzt, all seine himmlische Macht einsetzt, damit in dir und in mir eine Bereitschaft wächst, aufeinander zu hören, aufeinander zuzugehen, miteinander unterwegs zu sein mit Jesus in der Mitte. Glaubt ihr, das, was er da vor 2000 Jahren gebetet hat, hat sich heute schon erledigt und ist überflüssig? Ich empfinde, es ist so sehr dran für uns alle, uns immer wieder an der eigenen Nase zu packen. Herr, Was heißt das für mich? Und ich glaube, dass Jesus, der jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt, ein tiefes Interesse hat, dass wir hier in der Christusgemeinde diese Gebetserhörung erleben von dem, was er den Vater gebeten hat, hier bei uns heute. Schon das Alte Testament spricht in wunderschönen Bildern von großen Verheißungen, die den Menschen gelten, die Einheit wirklich finden und leben. Da steht im Psalm 133, siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, der herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Also da, wo Einheit Wirklichkeit wird, bedeutet das Leben, sogar bis in die Ewigkeit. Es sollte uns also zutiefst wichtig sein, so wie es Jesus wichtig war, dass Einheit unter uns immer wieder neu Wirklichkeit wird. Einheit lässt mein Herz höher schlagen. Ihr wisst, dass mein Herz auch für die Einheit über unsere Gemeinde hinausschlägt. Wir haben viele Jahre mitgearbeitet im Forum der Freikirchlichen Pfingstgemeinden. Und genauso lange haben wir mitgearbeitet in der Evangelischen Allianz hier in Pforzheim. Und ich war da als Pastor einer, der immer in die Sitzungen ging und immer geguckt hat, wo können wir mit den anderen Gemeinden gemeinsam hier in der Stadt Reich Gottes bauen? Wie möchte Gott uns zusammenfügen? Und das hat mein Herz höher schlagen lassen, als wir vor ein paar Jahren angefangen haben als Pastoren, einmal im Monat wenigstens zusammen zu frühstücken und vor allem auch zu beten. Es hat Vertrauen geschaffen, Beziehung geschaffen. Es hat uns einander näher gebracht. Und ich bin so dankbar, dass das FFP hatte keine Lebenskraft mehr, dass die Gemeinden, die vorher sich, wie soll man sagen, ein Stück weit abgesetzt haben von der Evangelischen Allianz, jetzt alle in der Evangelischen Allianz sind. Und wie viele in der Gebetswoche der Evangelischen Allianz in Gesprächen mir auch sagen, es ist großartig, dass wir jetzt miteinander beten. Das setzt etwas frei, wie so ein Gottesdienst im CCP am 17. Januar. Das wird bemerkt, das lässt aufhorchen auch in der Stadt Pforzheim. Da, wo Einheit ist, lässt das nicht nur unser Herz höher schlagen und wir merken, dass die geistliche Luft und Atmosphäre sich verändert, sondern da, wo Kinder Gottes eins werden, lässt das Vaterherz Gottes höher schlagen. Er freut sich so sehr bei jedem Einzelnen, der sich eins macht mit den anderen. Ja, die Einheit von Vater und Sohn ist vollkommen. Jesus wusste sich absolut eins mit dem Vater und er hat auch darauf geachtet, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Es war ihm so wichtig, auf ihn zu hören, von ihm zu empfangen und das dann zu tun. Wer mich sieht, konnte Jesus deshalb sagen, der sieht den Vater. Er hat ihn abgebildet hier auf der Erde. Da wurde der Vater im Himmel plötzlich anfassbar, hörbar. Jesus stand früh auf, um zu beten, um dieses Gespräch mit dem Vater zu suchen und von da aus gestärkt und ausgerichtet durch den Tag zu gehen. Jesus war dem Vater auch in dem schwersten Weg ans Kreuz gehorsam. In den Evangelien wird von keinem Streit oder gar anhaltender Disharmonie zwischen Vater und Sohn berichtet. Ihr seid alle doch irgendwie Bibelkenner. Zwischen Jesus und dem Vater, da ist uns nichts bewusst dergleichen. Sie hatten die gleichen Ziele, verlorene Menschen zu suchen und sie zu retten. Sie waren sich eins über die Methoden und Wege dazu und sprachen sich immer wieder darüber ab. Es gab nur einen einzigen Augenblick, in dem diese tiefe harmonische Beziehung unterbrochen wurde, nicht weil sie gestritten hatten. Das war der Augenblick, in dem Jesus ins Kreuz genagelt wurde und deine und meine Schuld, die Schuld der ganzen Welt, auf ihn gelegt wurde. Und Gott hasst Sünde. In diesem Augenblick, als alles so auf Jesus lag, hat sich der Vater abgewendet und Jesus sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus auf sich genommen, für dich und für mich. Aber jetzt sitzt der Sohn wieder ganz nah beim Vater zu seiner Rechten und regiert das Universum in seinem Auftrag. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auch der Vater hat nach wie vor helle Freude an seinem Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Die Vater-Sohn-Beziehung war von tiefer Liebe zueinander geprägt. Die Einheit von Vater und Sohn ist vollkommen. Die Einheit der Nachfolger Jesu ist ihm von höchster Priorität. Diese Einheit und speziell das Wachstum in der Einheit, die Vollkommenheit dieser Einheit, das ist das Ziel von diesem Gebet Jesu. Was ist unser Ziel? Manchmal wollen wir gerne unsere eigenen Vorstellungen vorantreiben und kommen in Konflikt miteinander. Aber Einheit, die Jesus möchte, hat Priorität über meine eigenen Wünsche. Und sie ist etwas so Kostbares, dass wir nicht auf halbem Weg stehen bleiben dürfen und uns sagen, wir sind schon ein bisschen eins. Das ist schon mal ganz gut. Bisschen eins ist das, was Jesus erbeten hat? Dazu sind aber immer wieder mutige Schritte nötig, um zur Einheit zu gelangen. Versöhnung leben. Immer wieder Versöhnung leben. Ja, da, wo man sich gekabbelt hat, da geht es ja mit Worten immer auch mal wieder ans Eingemachte. Und da gibt es Verletzungen. Und Petrus hat das gewusst. Er war ja auch so ein Charakter, wie er uns in den Evangelien geschildert wird, wo es mal gedonnert und gekracht hat, der auch aufbrausen konnte und in Konflikten war mit seinen Mitmenschen. Und er hat Jesus mal gefragt, Jesus, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Reicht es, wenn ich 7-mal vergebe? Immer wieder. Und immer wieder Frieden stiften. Manchmal beobachten wir einander und sehen ja das Problem beim anderen viel schneller als bei uns selbst. Kennst du das? Jesus deutet darauf hin, wenn man den Splitter aus dem Augen des anderen ziehen will und Jesus sagt, mach erstmal bei dir Platz, nimm den Balken bei dir weg, bevor du versuchst, den Splitter beim anderen rauszuziehen. Manchmal beobachten wir auch andere, die gerade Stress miteinander haben und sagen uns selbst, ach, bin ich froh, dass ich gerade keinen Stress mit irgendjemand habe. Herr, hilf ihnen, dass sie irgendwie wieder zurechtkommen. Mutige Schritte zur Einheit heißt auch Frieden stiften. Helfen, dass andere zueinander finden. Jagt dem Frieden nach, so viel an euch liegt, werden wir ermahnt im Neuen Testament. Jagt ihm nach. Über uns Menschen haben die Anthropologen auch mal gesagt, dass wir Sammler und Jäger waren. Wir sind aber keine Jäger mehr. Wir gehen zu Aldi und zu Lidl und kaufen uns beim Metzger unser Schnitzel. Wir jagen nach Schnäppchen, da hast du recht. Das Jagen ist nicht so mehr normal wie früher vielleicht im Wald auf der Pirsch. Aber stellt euch vor, man hat ein Ziel. Man hat ein Ziel und möchte es erreichen. Jagen heißt eine ganz hohe Aktivität an den Tag legen und es wirklich erreichen, dieses Ziel. Jagt ihm nach, dem Frieden. So viel an euch liegt. Das heißt, wenn der andere nicht will, dann kannst du ja nichts machen, aber hast du wirklich alles getan? Kannst du es ehrlich zu dir selber sagen, dass du es wirklich getan hast, dass du es nachgejagt bist? Kannst du das wirklich? Darum geht's. Seid fleißig zu knüpfen das Band der Liebe. Ja, wir sind, also ich bin Schwabe, wer ist noch Schwabe? Schaffe Häuslebauer, wir sind, die Badener sind sie auch, ne? Schaffe Häuslebauer. Wir haben unseren Fleiß in bestimmte Dinge, die uns wichtig sind. da sind wir fleißig, in den anderen sind wir manchmal nicht so fleißig. Aber wo wir fleißig sein sollten, wo es uns wirklich was wert sein muss, das ist das Band der Liebe zu knüpfen. Und das soll ich auch nicht warten, bis die anderen das endlich tun, was sie tun sollten, sondern wo fängt es denn an? Der Fleiß. Wo fängt es denn an, ihr Lieben? Ja, sag's laut. Und bei mir? Wo fängt es noch an? Aha. Sagt niemand, bei dir, bei euch da hinten fängt es an. Bei mir muss jeder von uns sich entscheiden. Bei mir fängt es an, fleißig zu sein, Vergebung zu suchen, Konflikte miteinander zu lösen. In dieser Einheit liegt ein göttliches Mandat. Dieser ganzen Welt gegenüber, da wo Gemeinde Jesu Einheit findet, Einheit lebt, bleibt sie nicht für sich, sondern die Menschen in dieser Welt staunen darüber, weil sie das nicht kennen und erkennen Gott in unserer Mitte. Jesus wird sichtbar gemacht, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich weiß noch, wie wir Ende der 90er Jahre diesen Video gesehen haben über die Ereignisse in Südamerika, zum Beispiel in Kolumbien, und wie in einer großen Stadt, die durch Drogenkartelle beherrscht wurde, die Gläubigen zueinander gefunden haben im Gebet, quer durch die Denominationen, haben sie angefangen, für ihre Stadt zu beten, und dann haben angefangen, Wunder zu geschehen. Dass endlich mal in der Zeitung keine Todesmeldung mehr war, dass wieder Leute auf der Straße erschossen wurden. Das hat die Atmosphäre der Stadt verändert. Wir haben ein Mandat. Das beginnt aber im Kleinen, wenn wir anfangen, Einheit zu suchen. Gott fordert uns heute auf, Ja zueinander zu sagen. Aber das kostet einen Preis. Das wussten schon unsere Glaubensväter. Die Pfadfinder haben einen Stammesnamen. Wer weiß ihn? Also die Nicht-Pfadfinder meine ich jetzt. Ganz laut. Wer weiß den Namen? Graf Zinzendorf. Uli, ist das richtig? Silvi? Haben wir es getroffen? Graf Zinzendorf, okay. Die beziehen sich auf ihn, und der Graf Zinzendorf schrieb ein Lied über dieses Thema. Herz und Herz vereint zusammen. Im zweiten Vers dieses Liedes fordert er die Gläubigen auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Kommt, ach kommt, ihr Glaubenskinder, und erneuert euren Bund. Schwöret unserem Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o so flehet um die Wette, bis sie Jesus wieder stellt. Da liegt so eine Kraft dahinter, aber auch so eine Leidenschaft und so eine Hingabe und auch so eine Not. Wenn wir die Biografie lesen von Zinzendorf, dann entdecken wir in dieser Lebensgemeinschaft, die so bunt, noch viel bunter als wir, zusammengewürfelt war, die hatten es nicht leicht miteinander. Aber es gibt eben nicht Einheit zu meinen Bedingungen. Ich bin schon für Einheit, wenn alle so werden wie ich. Dann werden wir uns alle eins. Geschieht aber nicht. Nicht zu meinen Bedingungen. Es gibt nur Einheit zu seinen Bedingungen. Nur Einheit zu seinen Bedingungen. Augustinus hat diesen interessanten Dreisatz gebildet, wie das gelebt werden kann in Gemeinde, damals wie heute. Im Wesentlichen Einheit. Muss man erklären, was wesentlich ist, gell? Christus. Im Wesentlichen Einheit. Im Unwesentlichen Freiheit. Sollte man auch klären, was unwesentlich ist, ne? Damit es keine Missverständnisse gibt. Aber in allem, im Wesentlichen wie im Unwesentlichen, Liebe. Den widersprüchlichen Erkenntnissen, die in der Korinther Gemeinde über das Verzehren von Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, herrschten, gab es nur eines entgegenzusetzen, nämlich Liebe. Und da konnten die einen und sollten auch um der anderen willen mal auf ihr Recht, dieses Fleisch, das den Götzen geopfert war und das man ja doch essen darf, zu verzichten. Und wenn Familie A, die die Freiheit hatte, dieses Fleisch zu essen, Familie B, die die Freiheit nicht hatte, zum Essen eingeladen hat, dann hat man den anderen zuliebe verzichtet. Sind wir bereit, auch auf unsere Rechte zu verzichten? Ich wiederhole mich. Die Liebe kann die Erkenntnis des anderen respektieren und stehen lassen. In 1. Korinther 13 geht Paulus sogar noch weiter. Er sagt, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Deine so wie meine. Es ist alles nur ein Teil des Ganzen. Überheben wir uns doch bitte nicht. Es ist vorläufig, unvollkommen. Und da wird man immer wieder mal Unterschiede haben und nicht bis hinter drei Stellen, hinterm Komma gleich denken. Aber die Liebe zu Jesus Christus, die Liebe zu seiner Gemeinde hilft hier Brücken zu bauen, aufeinander zuzugehen und miteinander das Wesentliche festzuhalten. Jesus in unserer Mitte. Und je näher wir ihm sind, je näher du Jesus bist und der andere und die anderen Jesus näher sind, umso näher kommen wir automatisch einander. Verstehen wir das Bild? Er ist in der Mitte. Und je näher du Jesus kommst, umso näher bist du auch allen anderen. Ich möchte zum Schluss ein Erlebnis schildern, das mich an dieser Stelle tief geprägt hat. Es war noch ganz am Anfang unserer Dienstzeit in Pforzheim, damals in der Baustraße. Da kam eine Familie in unsere Gemeinde, die hat uns durch ihren Frömmigkeitsstil erstmal sehr befremdet. Die waren gegenüber uns doch sehr charismatisch. Aber sie waren liebe Leute und nach einem Jahr etwa hatten wir uns so richtig aneinander gewöhnt. Die haben unsere Orgel damals zu Lobpreisliedern eingesetzt. Das war einfach merkwürdig. Aber es war schön. Wir haben richtig gute, wertschätzende Beziehung zueinander gefunden. Und dann hat uns nach circa einem Jahr diese Familie beim Frühstück erklärt, dass sie die Gemeinde jetzt wieder verlassen wollen. Und wir hatten richtig Mühe damit, diesen Schmerz zu verdauen. Nachdem wir uns so auf sie eingelassen hatten, sie jetzt wieder loszulassen. Der Schock saß tief und es war schwer. Noch schwerer war für mich, dass ich die Familie dann bei einer weiteren Sitzung des Forum Freier Pfingstgemeinden als Gemeindeglieder einer anderen Gemeinde getroffen habe und sie dort schon in Verantwortung gekommen sind. Ich dachte, die wollten eine Gemeinde irgendwo gründen, jetzt sind sie dort in einer anderen Gemeinde von uns weg. Da hatte ich richtig Mühe in dieser Sitzung. Boah, von uns sind sie weg und jetzt sind sie dort. Wir hätten sie doch brauchen können. Und diese Sitzung begann immer mit einer Lobpreiszeit. So wie vorhin unser Gottesdienst auch mit einer schönen Lobpreiszeit begonnen hat. Und in dieser Lobpreiszeit hatte ich auch richtig Mühe, zur Anbetung zu finden, denn ständig waren diese Gedanken da in mir. Ich weiß ja nicht, wie du morgens zum Gottesdienst hier hineinfindest und auch vielleicht manchmal Mühe hast, im Lobpreis all das loszulassen, was dich begleitet, was es dir schwer macht, jetzt wirklich zu Gott zu kommen. Meine Gedanken waren richtig schwer und dann habe ich etwas erlebt, das habe ich bis dahin noch nie erlebt. Ich habe ein Bild gesehen, man könnte schon fast sagen, einen kleinen Film. Im Gebet hatte die Augen geschlossen. Die anderen haben gesungen. Und dann habe ich gesehen, wie weiß leuchtende Hände aufeinander lagen. Können wir mal unsere Hände aufeinander legen? Drei Hände wenigstens. Ja, okay. Die haben alle geleuchtet. Kannst du deine Hand auch noch dazu legen? Okay, drei Hände. Okay, die haben geleuchtet. Und da habe ich in diesem Film von mir gesehen, dass da eine Hand war, die war so zögernd. Die wollte eigentlich, aber sie wollte auch nicht. Dankeschön. Wir brauchen das gleich nochmal. Und in diesem Augenblick habe ich gewusst, was Gott mir sagen will durch dieses Bild, durch diesen kleinen Film. Er sehnt sich danach, dass wir uns eins machen in dieser FFP-Sitzung. Und das ist, was mich daran gehindert hat, dieser Frust, dieser Ärger, dass die jetzt nicht mehr bei uns sind und jetzt dort sind. Da musste ich mich entscheiden. Ich musste mich entscheiden, nicht die. Es ging nur um mich. Ich musste mich entscheiden, nicht es zu schlucken, nicht zu protestieren, sondern zu sagen, Herr, ich sage jetzt Ja zu dem, wie es ist. Und ich habe mich dann innerlich in meinem Gebet durchgerungen. Es war nicht ganz leicht, aber ich habe Ja gesagt. Jesus, hilf mir, das auch zu leben. Und dann war für mich das abgeschlossen. Es war für mich eine Entscheidung. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich auch im Lobpreis richtig innerlich wieder frei dabei sein im Gebet. Und es war auch ein gutes Miteinander. Ich habe das für mich erlebt und habe dann ganz erstaunt wahrgenommen, wie 2-3 Minuten später in dieser Lobpreiszeit ein anderer Pastor, nämlich der, wo diese Familie hinging, angefangen hat zu sagen, Brüder, Schwestern, ich sehe im Geist ein Bild vor Augen. Jetzt könnt ihr eure Hände wieder aufeinander legen. Ich sehe ein Bild vor Augen. Lauter Hände zur Einheit, zum Zeichen der Einheit aufeinander gelegt und die leuchten. Und das ist so ein kraftvolles Bild. So ein starkes Bild von dem, was Gott tun möchte, hier mit uns. Und ich habe innerlich gedacht, wow, das war doch mein Bild. Aber es war wie eine himmlische Antwort, weil jetzt war das Bild vollständig. In meinem Bild habe ich gesehen, dass eine Hand zögerlich war und ich eine Entscheidung treffen musste. Und der andere Pastor, der wusste ja nichts von meinem Bild. Ich habe es nicht erzählt, zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Da fing einfach an zu sagen, das sind lauter Hände aufeinander. Da war keine mehr, die sich zögerlich zurückgehalten hat. Und meine Frage heute Morgen an dich ist die. Was hält dich ab, deine Hand draufzulegen? Was hält dich ab? Und ich möchte dir Mut machen, auch eine Entscheidung zu treffen in deinem Herzen, zu sagen, es ist nicht beliebig, es ist der Wille meines Vaters, der Wille meines Erlösers, Jesus Christus, dass wir uns eins machen. Nicht, weil mir alles top gefällt, wie es gelaufen ist, sondern weil ich weiß, er möchte seine Herrlichkeit dadurch sichtbar machen. Und da, wo das stattfindet, da ist ein Segen darauf, Leben. Leben bis in Ewigkeit. Jesus wird sichtbar. Lass mich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Impuls heute Morgen, diese Predigt nochmal aufzunehmen. Und du siehst uns, wie wir vor dir sind, Herr. Vor dir können wir sowieso kein Theater spielen, du kennst unser Herz. Und so wie du mir geholfen hast, damals meine Hand auf die anderen Hände zu legen und mich damit ganz bewusst eins zu machen mit meinen Geschwistern, so bitte ich dich auch heute, für mich, für uns alle, dass wir es wagen, dass wir gehorsam sind, dass wir unsere Hand darauf legen und sagen, Jesus, für dich, für deine Gemeinde, für dein Reich. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dabei erfahren lässt, was Leben ist. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns dabei hilfst, dass wir uns nicht selbst im Wege stehen. Und darum bitte ich Jesus, wie du gebeten hast, Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, dass du den Sohn gesandt hast. Vater, mach uns eins. Amen.